Ja, meine Damen, meine Herren, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich bin sehr beeindruckt von dem heutigen Nachmittag, von dem Engagement der Bürgerinitiative und von der Bewegung, die man hier spürt. Ganz offensichtlich ist es nicht das erste Mal, dass die Menschen in dieser Gegend sich auflehnen. Auflehnen im positiven Sinne, wie wir gehört haben, um etwas zu konservieren. Und wenn man hier auf die Treppe raustritt und man sieht dieses wunderschöne Tal, dann kommt man sich hier vor wie in einem kleinen Paradies vom Blicke her. Die Thematik, über die wir reden, ist leider aber sehr viel globaler, obwohl es hier ganz spezifische Bedingungen gibt, nämlich dass die Gentechnik hier Einzug hält über erstmal die öffentliche Forschung und zweitens über den Obstbau. Das ist speziell. Das ist nicht die grundlegende Tendenz, denn was die Gentechnik wirklich unterscheidet zu allen Vorgängertechnologien, die auch sehr positiv waren für die Welternährung, ist erst einmal, dass sie eine private Technik ist. Sie wird beherrscht von 5 Konzernen auf der Welt, die ungefähr zu 80% die Patente in diesem Bereich in der Hand haben. Und das sind 2 europäische und 3 amerikanische Konzerne. Und diese Konzerne haben eine globale Strategie. Zweitens ist es eine Technologie, die auf Patenten beruht. Das ist auch etwas Neues. Patente auf Lebeformen, auf Pflanzen hat es bis vor 10 Jahren nicht gegeben. Im Gegenteil, sie waren sogar illegal, sie waren nicht zulässig. Und dieses Patentrecht und unser Pflanzenschutzrecht, Sortenrecht ist im Zuge mit dem Vordringen der Technik und dieser Konzerne aufgeweicht worden, sodass wir immer mehr es auch möglich wird, Natur zu patentieren. Ich persönlich arbeite bei der Kirche und das ist für uns natürlich der ethische Knackpunkt, inwiefern der Mensch sich anmaßen kann, die Natur zu besitzen, erfunden zu haben. Also unserer Meinung nach kann man höchstens die Natur entdecken. Und der Schöpfer ist derjenige, der also die Natur besitzt und der also sie erfunden hat. Also das ist eine neue Dimension in der Auseinandersetzung. Und um Ihnen nochmal die Globalisierung, die Globalität dieser Dimension deutlich zu machen, eigentlich ist Deutschland und ziemlich auch die EU eine Insel. Eine spezielle Insel insofern, als zum Beispiel die Konzerne sich weitgehend aus Deutschland herausgezogen haben mit dem Testen ihrer Versuche, weil einfach die Hürden hier zu hoch sind. Und weil das Verfahren zu lange dauert und das Testen findet anderswo statt. Aber die Produkte kommen zu uns herein auf unmerkliche Art und Weise und auf schleichende Art und Weise und werden auch auf schleichende Art und Weise in der Welt vertrieben. Im Grunde sind es eigentlich nur 5 Länder auf dieser Welt, die die großen Agrarexporteure sind. Und zufälligerweise, diese 5 Länder sind auch die Länder, die einen sehr laxen Umgang haben mit der Gentechnik. Die USA, Kanada, Australien, Argentinien, Brasilien, das sind die Hauptländer. Und die haben sich auch zusammengefunden in einer sogenannten Miami Group. Und diese Gruppe hat nur eins im Sinn, also der Gentechnik auf der Welt den Weg zu bahnen. Diese 5 Länder im Grunde beherrschen die Welternährung. Zum Beispiel Mais. Mais ist das Getreide auf der Welt, was am meisten international gehandelt wird. Es kommt aus diesen 5 Ländern und wird aber in 160 Länder exportiert. 160 Länder sind Maisimporteure von diesen Ländern. Damit importieren sie natürlich auch das, was diese Länder herstellen, die Technologien, denn die Gentechnik ist in den Produkten selbst eingebunden. Also wenn man Mais importiert in den Körnern, ist die Gentechnik drin. Das ist noch was anderes, was ich heute auch echt gut gelernt habe, wie zum Beispiel beim Apfel. denn da isst man das Fruchtfleisch, aber die Gentechnik ist eigentlich in dem Saatgut, in dem Kern, und den isst man ja in der Regel nicht. Das ist was anderes bei Getreide. Und mit dem Import von diesem Getreide importiert man natürlich auch alle potenziellen Gefahren, die damit einhergehen, die Risiken. Ohne, dass man wirkliche Mitbestimmungsrechte hat über das, was eine zugelassene Technik ist oder nicht. So im Augenblick tobt ein unheimlicher politischer Kampf, eine Auseinandersetzung über die sogenannte Nulltoleranz. Also eigentlich darf keine Gentechnik und keine gentechnisch veränderten Produkte in Europa vermarktet werden, die hier keine Zulassung haben. Und eine Zulassung bekommt man erst aufgrund einer großen Risikoüberprüfung. Umfangreiche Verfahren, juristische Verfahren, die mehrere Jahre dauern, bis es dann zu einer Zulassung kommt. Und importierte Ware, die muss eigentlich, wenn sie Gentechnik enthält, nur solche Gentechnik erhalten, die hier auch zugelassen sind. Nun sind wir total abhängig von Importen an Futtermitteln. Vor allen Dingen ist das Soja, aber auch Mais. Unsere ganze Tierhaltung basiert im Grunde auf Soja. Und umgekehrt, USA, Brasilien, Argentinien produzieren im größten Ausmaß Soja, vor allen Dingen also Ölkuchen und Ölschrote, die hier eingesetzt werden als Futtermittel. Und ungefähr 80-90% der Sojaernte ist genetisch verändert. So importieren wir damit also im Prinzip gentechnische Veränderungen, die wir gar nicht wollen, die wir nicht zugelassen haben. Bisher galt es, die dürfen nicht reinkommen. So, und jetzt wird natürlich darüber geklagt, dass wir dadurch teure Futtermittel haben. Und in der Tat, die Landwirtschaft im Augenblick bei uns leidet große Not, die Mester, weil die Futtermittel sehr stark gestiegen sind. Und das wird jetzt ausgenutzt, dieses Argument, um zu sagen, das liegt daran, dass wir also hier eine Nulltoleranz haben. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Preissteigerungen sind bedingt durch die Welternährungskrise, die wir haben, die allgemeinen Preissteigerungen, weil die Nahrungsmittel zum ersten Mal seit 40 Jahren knapp geworden sind. Und zweitens, weil der Ölpreis gestiegen ist, aber nicht wegen dieser Tatsache, dass wir also die Nulltoleranz bei Futtermitteln haben. Jedenfalls ist im Augenblick, sind wir dabei, zu sagen, unsere Politiker und vor allen Dingen auch viele unserer Ernährungswirtschaft, wir müssen diese Nulltoleranz aufheben, wir müssen toleranter sein gegenüber importierten, gentechnisch veränderten Futtermitteln vor allen Dingen. Und das ist eine Schleuse, die sehr, sehr gefährlich ist, die alles unterläuft, was wir bisher haben. Die eigentliche Auseinandersetzung auf dieser Welt über Gentechnik ist gar nicht mal die Frage ja oder nein, sondern ist die Frage welche. Welche Techniken lassen wir zu und welche nicht? Und das ist nicht so fundamentalistisch, aber alle Gesetze dieser Welt zur Gentechnik stellen diese Frage. Und jede Technik muss hier zugelassen werden, weil es eine Risikotechnik ist. So, jetzt gibt es zum Glück einen internationalen Vertrag, der heißt das Abkommen über Biosicherheit oder Katharina-Protokoll. Und das sind 146 Staaten auf dieser Welt, sind Mitglied in diesem Protokoll. Und die haben jetzt festgelegt vor 2 Jahren, in einem auch sehr komplizierten politischen Prozess. Also wenn jetzt Futtermittel oder Getreide reinkommt in großen Schiffsladungen, dann muss dieses Cargo, also diese Ladung, muss ausgezeichnet werden, was da drin ist, an gentechnisch veränderten Eigenschaften, Produkten. So, und das ist die größte Provokation eigentlich, also gegenüber diesen 5 großen agrarexportierenden Ländern, die also sehr lax sind in der Gentechnik, denn sie wissen nicht, was da drin ist. Sie haben nicht das, was wir haben, ein klares, striktes Trennungsverfahren. Sie haben nicht Gesetze zur Identitätswahrung ihrer Nahrungsmittel, ob sie gentechnikfrei sind oder nicht frei sind. Sie wissen es einfach nicht. Weil in den USA, müssen Sie sich vorstellen, werden jedes Jahr ungefähr 1500 Versuche zugelassen, Freisetzungsversuche sind. 70% davon unterliegen dem Betriebsgeheimnis. Das heißt also, die Öffentlichkeit weiß nichts davon, was hier getestet wird. Es sind ungefähr schon auf 500.000 Hektar Versuche durchgeführt worden in den USA, in allen Staaten. Und die Sicherheitsauflagen dieser Versuche sind sehr, sehr viel niedriger als bei uns. Das heißt mit anderen Worten, in den amerikanischen Nahrungsmitteln und nicht nur in den USA, aber auch da besonders, sind gentechnische Veränderungen inzwischen ausgekreuzt, die völlig unbekannt sind, die auch den amerikanischen Behörden unbekannt sind, die potenziell gefährlich sind. Also es gibt harmlose technische Verfahren natürlich und es gibt aber sehr gefährliche, weil Gentechnik beschäftigt sich auch zum Beispiel mit Pharmacrops, heißt das, also Pflanzen, die so verändert werden, dass sie Medikamente herstellen oder zumindest Grundlagen für Medikamente. Diese Pflanzen dürfen ganz strikt nur auch für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden, nämlich zur Medikamentenherstellung. So, wenn die auskreuzen und zum Beispiel die meisten dieser Experimente sind mit der Maispflanze, weil die ist die best erforschte Pflanze, die es überhaupt gibt. Aber Mais hat viele Verwendungen eben auch als Nahrungsmittel. Wenn die auskreuzen, dann sind in den Nahrungsmitteln, Maisnahrungsmittel, dann Eigenschaften drin, die eigentlich tendenziell eigentlich Pharmazeutika sind und die eine spezielle Zulassung haben brauchen, aber die gar keine haben. Insofern ist die Gentechnik tendenziell auch gefährlich. Oder wenn jetzt gerade wird sehr viel geforscht in Bezug auf Gentechnik für Energiepflanzen. Das heißt, man will Pflanzen so verändern, dass sie energetisch optimiert sind und gar keine Nahrungsmittel sind. Ich meine, wenn die auskreuzen und auch in die Nahrungsmittel reinkommen, dann essen wir also im Grunde Energiepflanzen, die völlig andere Eigenschaften haben, die niemals getestet worden sind auf ihre Gesundheitseigenschaften. So, das heißt also, Gentechnik ist tendenziell eine gefährliche Technik und sie kreuzt aus und es gibt keine weltweite Kontrolle über die Tausende von Versuchen, die überall auf der Welt stattfinden. Und viele von diesen Versuchen finden unter illegalen Bedingungen in Entwicklungsländern statt. Und da erst recht gibt es keine Kontrolle, kein Monitoring und so weiter. Das ist das Gefährliche, also dass diese Technik juristisch nicht in den Griff gekriegt werden kann. Und zweitens, dass man auch nicht mehr weiß, was in den Nahrungsmittellieferungen wirklich drin ist. So, jetzt gibt es eigentlich die Verpflichtung ab dem Jahre 2012, dass jede Schiffsladung, die ankommt, muss genau ausweisen, welche gentechnische Veränderungen da drin sind. Das ist die größte Herausforderung im Grunde für die Gentechnik an sich, denn das würde die großen Agrarexportländer dazu zwingen, auch eine Regulierung einzuführen in ihren Ländern, die den europäischen Regulierungen nahekommen, nämlich strikte Trennung der ganzen Produktionswege, der Vermarktungsketten und so zwischen Nahrungsmittel konventioneller Art und Nahrungsmittel, die gentechnisch verändert worden sind. Oder aber die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass jede Schiffsladung für sich getestet wird, was da drin ist. Nur viele Sachen sind unbekannt, man findet sie noch nicht und man kann natürlich nicht auch nach etwas testen und suchen, was ganz unbekannt ist. So können wir also hoffen, dass durch diese Dokumentationspflicht oder man kann auch sagen Kennzeichnungspflicht, also sich auch diese Gefahr der Globalisierung in Sachen Gentechnik in den Griff zu kriegen lässt und dass dann ab dem Jahre 2012 die Sache ein wenig anders aussieht, wenn nicht bis dahin also die gesamte Gesetzeslage nochmal gekippt wird. Noch zum Schluss die Frage, gerade im Augenblick, Sie wissen, wir haben die Welternährungskrise, die Nahrungsmittelpreise sind weltweit um 50% gestiegen. Ungefähr 110 Millionen Menschen zusätzlich sind dem Hunger ausgeliefert aufgrund dieser Teuerung und Nahrungsmittel sind knapp geworden. Und jetzt hat natürlich die Gentechnik einen unglaublichen Auftrieb. Zum Beispiel, wenn man mit bestimmten Abgeordneten im Bundestag redet, dann kommt aus einer bestimmten Fraktion immer die gleiche Antwort. Wir haben die moralische Pflicht, zum jetzigen Zeitpunkt Intensität in der Landwirtschaft zu erhöhen und bis an seine Potenziale zu gehen, um die Welt zu ernähren. Das ist natürlich Unsinn. Erstens, wir haben keine Funktion in der Welternährung, sondern nur die Hungerländer selbst müssen ihre Produktion steigern. Denn das Problem der jetzigen Nahrungsmittelkrise ist ja gerade das, dass sie ein großer Teil der Welt so abhängig gemacht hat von einem anderen Teil der Welt und dass der internationale Agrarhandel praktisch die Welternährung übernommen hat und nicht mehr die Bauern in den eigenen Ländern. Wenn wir jetzt sagen, jetzt müssen wir noch mehr exportieren, dann vertreiben wir den Beelzebub mit dem Teufel. Denn unsere starken Agrarexporte und die der USA, aber auch der anderen Staaten, die ich eben erwähnt habe, waren gerade die Ursache dafür, dass die jetzigen Preissteigerungen so katastrophale Auswirkungen haben. Also es geht kein Weg drum herum, dass die vielen Länder, die zu Netto-Nahrungsmittelimporteuren geworden sind, aufgrund der internationalen Handelsregeln und aufgrund einer sehr aggressiven Exportpolitik der Industriestaaten, dass die ihre eigene Produktion steigern. So, jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt Gentechnik in den Entwicklungsländern? Und diese Frage entscheidet sich vor allen Dingen in Afrika, weil es der Hungerkontinent ist. Und da kann ich aufgrund auch der vielen Kontakte, die wir in Afrika haben und der vielen Projekte, zusammen mit unserer Schwesterorganisation Brot für die Welt, nur sagen, Afrika braucht keine Gentechnik. Das ist das Letzte, was sie braucht. Sie kann sie sich nicht leisten, sie kann sie nicht kontrollieren. Afrika hat überhaupt nicht die Kapazitäten, um ein so kompliziertes Regelwerk aufzubauen, für die Zulassung der Gentechnik. Aber damit ist es ja nicht allein getan. Sie müssen ja auch gleichzeitig ein kompliziertes Patentrechtswesen einführen, denn die Konzerne sind ja nur bereit, Technologien zu transferieren, wenn sie auch ihren Patentschutz bekommen. Da hängt ein riesen Rattenschwanz dran, der gesellschaftlicher Organisation, der nicht nur wahnsinnig viel kostet, sondern ganz viele Wissenschaftler absorbiert. Und eine Gentechnik für Afrika würde bedeuten, dass alle anderen Forschungen in der Landwirtschaft völlig okkupiert werden, nur vor diesem Weg. Und die Gentechnik hat bisher den Armen nichts gebracht. Sie hat nur bei 4 Produkten echte Fortschritte erzielt. Also nur bei 4 Produkten gibt es großen Anbau. Das ist Soja, Mais, Raps und was habe ich vergessen? Baumwolle, genau. So, davon sind Soja und Baumwolle und Mais auch, ist hauptsächlich Futterpflanzen. Das heißt, sind gar nicht zur menschlichen Ernährung. Baumwolle ist ein landwirtschaftlicher Rohstoff. Raps ist kein tropisches Produkt. Das heißt, bei Baumwolle ist es ein bisschen umstritten, weil auch viele Kleinbauern in Indien und in China gentechnisch veränderte Baumwolle anbauen. Aber ich will da jetzt nicht in die Tiefe gehen über die Diskussion, haben die Kleinbauern wirklich davon profitiert oder nicht. Es ist sehr umstritten. Diese Baumwolle hat sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielt in den verschiedenen Ländern, sodass also unterm Strich man bis jetzt sagen muss, es ist nicht viel bei rauszukommen. Und in der Pipeline der Forschung ist auch nichts drin, was also vielversprechend ist im Augenblick. Also es ist gar nicht absehbar, dass in den nächsten 10 oder 20 Jahren die Gentechnik für die Armen und für die Hungerbekämpfung einen wesentlichen Beitrag leistet. So, jetzt hoffe ich, dass Sie dadurch so ein bisschen die Dimension mitbekommen haben, wie global dieses Thema ist. Und wie weit es auch jetzt also über die Grenzen der Berge, die man hier sieht und die ihr wunderschönes Tal eingrenzen, hinausragt. Ja. Es ist ein globales Thema und ich hoffe, dass es uns aber jetzt nicht entmutigt, weil es so komplex und so global ist, auch hier vor Ort die richtigen Schritte in Angriff zu nehmen. Und vielen Dank für die Einladung.